ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Julia Nihari-Kazen.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Eigentlich ist der Süden Spaniens wegen seiner Sonne und seines milden Herbstklimas bekannt, doch gerade sieht es ganz anders aus. Wolkenbrüche haben die Landschaft unter Wasser gesetzt und heftige Sturzfluten ausgelöst. Wo eben noch Straßen durch Orte führten, rissen plötzlich entstandene Flüsse alles weg, was ihnen im Wege stand. Brücken stürzten ein. Bislang gab es mindestens 95 Tote und zahlreiche Verletzte. Diese Zahl könnte noch weiter steigen, denn viele Menschen werden vermisst. Betroffen sind die Regionen Andalusien, Murcia, Kastilien-La Mancha und am heftigsten Valencia. Sebastian Kisters berichtet.
Schon in der vergangenen Nacht zeigen erste Wärmebildaufnahmen der spanischen Polizei, was da über den Südosten des Landes hereingebrochen ist. Menschen haben sich auf Dächer gerettet, um sie herum Massen von Wasser. Ein Inferno, sagt Tankstellenmitarbeiter Dennis Lavati nahe Valencia. Plötzlich sei in der Nacht das Wasser gekommen und der Schlamm. Da war plötzlich ein Fluss. Das Wasser kam durch die Tür, stand 2 Meter hoch. Ich bin auf das höchste Regal geklettert, in der Tankstelle, die es nicht mehr gibt. Verzweiflung, Schlamm und Geröll. Das ist Spanien heute vielerorts im Südosten und im Süden des Landes. Plötzlich war es dunkel, kein Strom mehr, keine Telefonverbindung. Jetzt räumen wir auf und schauen, wo das Auto gelandet ist. Den ganzen Tag suchen Retter im Südosten Spaniens nach Vermissten. Stellenweise fiel hier in 8 Stunden so viel Regen wie sonst in einem ganzen Jahr. Meine Frau und ich wollen allen betroffenen Familien unser Beileid aussprechen, die Angehörige verloren haben. Und wir denken auch an die, die noch nicht wissen, was aus Angehörigen wurde. Mit so gewaltigen Wassermassen hatten viele trotz Unwetterwarnung nicht gerechnet. Wie hier im 900-Einwohner-Ort Letur werden Autos, Bäume, sogar Gebäude mitgerissen. Viele Menschen konnten sich aus eigener Kraft allein nicht retten. Die meisten Toten melden die Behörden bisher in der Region Valencia. Unklar, wie viele noch unter Trümmern und im Wasser vermisst werden. Heftige Regenfälle zu dieser Jahreszeit sind in der Region nicht ungewöhnlich, aber nicht in diesem Ausmaß. Forschende führen das auf den Klimawandel zurück. Wenn Temperaturen steigen, dann auch die der Meere. Und das erzeugt eine Art Treibstoff, um Sturmsysteme wie jetzt mit Feuchtigkeit zu versorgen. Regen fällt dann sintflutartig. Höhere Meerestemperaturen, mehr Verdunstung, mehr Regen. Am Abend schauen Menschen in der Region Valencia, was das Wasser ihnen zum Leben ließ. Manche haben dabei schon wieder Strom, aber längst nicht alle.
Meine Kollegin Christina Böker ist in Utiel, rund 70 Kilometer von Valencia entfernt. Christina, wie ist die Situation jetzt bei dir in Utiel und wie hast du diesen Tag dort erlebt?
Ja, hier ist nach wie vor alles so ziemlich voller Schlamm und hier haben die Leute noch keinen Strom wieder. Deshalb ist es hinter mir auch so dunkel. Hier waren bis vor kurzem noch Helfer unterwegs, die offiziellen Helfer, aber auch Freiwillige, die einfach aus den Nachbardörfern gekommen sind. Junge Leute, die einfach hier helfen wollten, mit anpacken wollten, haben versucht, den Schlamm aus den Straßen rauszuschippen. Wir stehen auf einer Brücke. Darunter ist ein Fluss im Moment, der normalerweise, wie mir die Anwohner hier erzählten, ein Rinnsal ist. Und der hat heute hier letztendlich die ganze Straße hier hinter mir überschwemmt und den ganzen Ort überschwemmt. Ein Anwohner erzählte, er hätte die Autos zählen können, die an seinem Haus vorbeigeschwommen seien am Nachmittag oder am Morgen heute dieses Tages. 2 größere Wellen kamen offensichtlich und haben hier ein ziemliches Ausmaß an Zerstörung hinterlassen. 6 Tote sind hier in diesem Ort zu beklagen. Insgesamt sind es mittlerweile 95 Tote. Dementsprechend gedrückt ist auch die Stimmung. Aber die Spanier hier in diesem Ort zumindest, das, was wir so miterlebt haben, tragen es mit Fassung und helfen sich gegenseitig.
Christina, und was hörst du von den Menschen dort? Sind sie ausreichend gewarnt worden vor diesem massiven Unwetter?
Es gab die Wettervorhersagen, die die Unwetter vorausgesagt haben. Und für diesen Ort galten auch seit gestern Morgen um 10 Uhr die höchste Warnstufe. Für diese gilt schon die Empfehlung, dass man besser zu Hause bleibt. Aber letztendlich war es hier so, dass schon recht früh, nachdem in der Nacht das Wasser hier eingebrochen ist, der Strom ausgefallen ist und die Menschen auch ihre Handys gar nicht mehr laden konnten. Die waren letztendlich auch gar nicht mehr sehr arg mit der Außenwelt verbunden. Insofern, wenn es noch weitere Warnungen gegeben haben sollte, dann haben sie sie vielleicht nicht mitbekommen. Aber wie genau die Warnsituation war, das können wir von hier aus nur schwer beurteilen. Es gibt mittlerweile auch politische Diskussionen darüber.
Danke, Christina, für deine Eindrücke heute Abend aus Utiel in der Nähe von Valencia. Für den Bundeswirtschaftsminister war diese Meldung heute ein Lichtblick. Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal überraschend um 0,2% gewachsen. Das Bild der deutschen Wirtschaft und vor allem der Autoindustrie kann dieses zaghafte Wachstum allerdings nicht überstrahlen. Dafür sorgte heute auch die Nachricht eines massiven Gewinneinbruchs bei Volkswagen. Hinzu kommen zusätzliche EU-Zölle auf Elektroautos, die in China produziert werden. Auch das wird VW belasten. Für all das könnten am Ende dort die Mitarbeiter zahlen. Von Lohnkürzungen war heute die Rede bei den Tarifverhandlungen des Autoherstellers in Wolfsburg. Christina Haaland.
Eiseskälte und harte Fronten. Das hier ist ernster als der übliche Tarifpoker. Die Ungewissheit, wie es bei Volkswagen weitergeht, liegt wie ein schwerer Schatten auf den Tarifverhandlungen. Die Ansage von VW, es gibt keinen Spielraum für mehr Geld. Im Gegenteil.
Deswegen haben wir heute gefordert eine 10-prozentige Entgeltreduzierung, ein Entfall der Sonderzahlungen wie die Jubiläumsgratifikation und die tarifliche Zulage.
Die IG Metall spricht von einer Giftliste von Vorschlägen. Immerhin, VW habe nicht ausgeschlossen, dass Standorte und Arbeitsplätze erhalten bleiben könnten.
Das ist, sage ich ganz klar, auch die Mindestvoraussetzung gewesen, die das Unternehmen erfüllen musste, damit wir heute die Verhandlungen nicht abbrechen mussten. Das heißt, damit ist erstmal vorläufig ein Scheitern der Verhandlungen abgewendet.
Als hätte es eine Argumentationshilfe für Volkswagen gebraucht, die Nachricht von den aktuellen Quartalszahlen. Ein massiver Gewinneinbruch. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Konzerngewinn im dritten Quartal dieses Jahres um 64%, von 4,3 Milliarden auf knapp 1,6 Milliarden Euro. VW im Krisenmodus, der Druck nimmt zu. Nun auch noch die neuen Zölle auf Elektroautos aus China. Diesen Cupra Tavascan kann VW in China günstig produzieren. Jetzt fallen auf ihn zusätzliche Zölle an. Beim Export von China in die EU waren bisher schon 10% Zoll fällig. Von heute an kommen je nach Hersteller bis zu 35,3% dazu. Nun wächst die Angst vor der Reaktion der Chinesen.
Diese Zölle werden nicht dazu beitragen, die europäischen Automobilhersteller zu schützen. Wir müssen uns im Wettbewerb behaupten, besser und innovativer werden. Und insofern, wir haben keine Angst vor Konkurrenz, sehen aber jetzt die Gefahr, dass daraus ein Handelskonflikt werden könnte.
Den will die ganze Branche unbedingt vermeiden. Volkswagen hat genug mit der eigenen Krise zu tun.
Die Lage bei Volkswagen ist jetzt ernst. Es geht darum, eben auch das operative Geschäft bei der Kernmarke Volkswagen zu sichern und eben auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Und dafür müssen Milliarden investiert werden in die Zukunftstechnologien. Und das ist jetzt eben sehr dringend.
Doch eine klare Ansage, wie Volkswagen in die Zukunft steuern will, vermisst der Betriebsrat auch nach den Verhandlungen heute.
Wir sind von unseren Positionen her noch meilenweit auseinander. Und insofern ist es ein erstes kleines Signal.
Am 21. November wird weiter verhandelt. Wenn es kein Ergebnis gibt, droht der Betriebsrat mit Eskalation, also Streik. Die Belegschaft sei bereit.
Wie kommt VW aus dieser Krise heraus? Wie viel können Gehälter, Boni und neue Strukturen dazu beitragen? Das kann uns jetzt Moritz Schularik einordnen. Er ist Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Am Abend konnte ich mit ihm zugeschaltet aus Berlin sprechen. Guten Abend, Herr Schularik.
Guten Abend, Herr Fust.
Wir haben es gesehen, ein Milliardengewinneinbruch bei VW, und retten sollen das nun vor allem die Mitarbeiter, indem die Gehälter gesenkt werden. Wie viel wäre damit aber eigentlich gerettet?
Das könnte sicherlich einen Beitrag leisten. Es wäre ein erster Schritt, vor allem natürlich auch ein symbolischer Schritt, dass der Weckruf angekommen ist, dass die Lage wirklich ernst ist und dass man den Ernst der Lage erkannt hat. Aber es ist die Kostenstruktur im Inland. Und gerade die Lohnkosten sind sicherlich nicht das einzige Problem, das Volkswagen und überhaupt die deutsche Automobilindustrie hat. Da geht es um Technologie, da geht es um Modelle. Und da geht es auch um die Veränderungsgeschwindigkeit, die notwendig ist, um mit den Wettbewerbern global mitzuhalten. Und das ist ein weiter Weg. Das wäre ein erster Schritt, dem werden aber viele andere folgen. Und ich denke, wir müssen einfach da auch die Realität im Blick behalten. Wir sind gerade auch in diesen Bereichen nicht mehr, wir sind die Besten in den Technologien des letzten Jahrhunderts, aber nicht mehr die Besten in Technologien dieses Jahrhunderts. Das heißt, da ist ein langer Aufholprozess, den wir jetzt auch angehen müssen.
Ja, wie konnten diese Strukturveränderungen so verschleppt werden und können die überhaupt jetzt noch nachgeholt werden, auch im Wettbewerb mit China, mit den Weltmärkten?
Die große Frage ist, wie schnell sich auch angesichts der komplexen Unternehmensstruktur ein Konzern, eine Gruppe wie Volkswagen wirklich ändern kann. Da sind ja doch erhebliche Widerstände und langwierige Konsultationsprozesse eingebaut, die einfach Zeit kosten. Und Zeit ist eine Ressource, die angesichts des harten Wettbewerbs, gerade aus China, wo die Modellrhythmen sich an Monaten messen und Dinge wirklich sehr, sehr schnell gehen, diese Zeit haben wir nicht. Und das heißt, man muss natürlich auch über andere Szenarien für Volkswagen nachdenken, unter anderem über strategische Investoren aus dem Ausland, vielleicht sogar aus China, die auch beim Technologietransfer helfen können.
Beim Stichwort China, hinzu kommt ja heute noch die Nachricht, dass es neue Zölle der EU auf E-Autos geben wird, die in China hergestellt werden. Also darunter könnte auch VW leiden. Damit schadet die EU ja auch den hiesigen Autobauern. Weshalb muss das so sein?
Na, erstmal ist es wichtig festzuhalten, dass das Ausgleichszölle sind und keine Strafzölle. Wir haben im Welthandel Regeln vereinbart, um einen fairen Wettbewerb in einem offenen Markt zu haben. Und wir haben zwei große Spieler in der Weltwirtschaft aktuell. Das sind einmal die USA und dann China, die sich immer weniger an diese Regeln halten. Und Europa sitzt da gewissermaßen zwischen den Stühlen. Was die EU-Kommission hier gemacht hat, ist, sie hat festgestellt, dass der chinesische Staat chinesischen Produzenten in der Elektromobilität massiv unter die Arme greift und hat damit festgestellt, dass hier diese Regeln verletzt werden. Und um einen fairen Wettbewerb auf dem europäischen Markt sicherzustellen, hat man jetzt diese Ausgleichszölle erhoben, die dafür sorgen sollen, dass halt alle unter den gleichen Wettbewerbsbedingungen aktiv sein können in Europa. Die Bedenken gerade auch der deutschen Automobilindustrie beziehen sich eher auf die Reaktionen aus China, also auf mögliche zollpolitische Antworten, die wir bisher allerdings in der Schärfe noch nicht gesehen haben.
Schauen wir mal von VW auf die deutsche Wirtschaft insgesamt. Steht da VW gerade symbolisch für den Zustand der deutschen Wirtschaft?
Ich denke schon, wir brauchen eine ehrliche Bestandsaufnahme, und zu der gehört, dass wir aufhören müssen, immer rückwärts in die Zukunft zu laufen. Wir sind sehr fixiert auf das, was einmal war. Wir wollen vieles bewahren und erhalten. Und wir vergessen dabei, wirklich zu überlegen, was wird Wachstum und Wohlstand morgen sichern? Was sind die Technologien? Was sind die Branchen und Sektoren von morgen? Also zu dieser ehrlichen Bestandsaufnahme gehört einfach auch, das einzusehen, dass wir technologisch inzwischen bei allem, was Digitalisierung und die auch gewisse Teile einfach der Hochtechnologie angeht, nicht mehr in der Weltspitze sind. Und da müssen wir aufholen, da müssen wir in Forschung und Entwicklung investieren. Und wir müssen auch andere Prioritäten setzen. Also wir leben aktuell in einem Land, das ein Drittel des Bundeshaushalts für die Renten ausgibt. Und es wird sicherlich Zeit, in die Zukunft zu investieren. Gleichzeitig sind die öffentlichen Investitionen, Nettoinvestitionen gering, fast bei null. Also wir müssen auch da lernen, auf der finanziellen Seite andere Prioritäten zu setzen.
Welchen Part hat da die Politik? Wo müsste die Bundesregierung jetzt schnell als erstes anpacken?
Ich denke, die Diskussion um die Schuldenbremse verengt das. Wir haben auch, was ich gerade sagte, etwa wenn man sich den Bundeshaushalt anguckt, sicherlich andere Prioritäten, die wir setzen können. Aber klar ist auch, wenn wir zukunftsfähig und zukunftsfest werden wollen, auch diesen Rückstand, den wir jetzt haben, aufholen wollen, dann müssen wir mehr investieren. Wir müssen mehr investieren in Bildung, in Infrastruktur, in alles, was sozusagen der digitale Bereich ist. Und dafür, das wird Geld kosten. Zudem kommt, dass wir einen ganz enormen Rückstand und Investitionsbedarf haben in unsere eigene Sicherheit, in unsere Verteidigung. Das haben wir sträflich vernachlässigt in den letzten 20 Jahren, sodass wir jetzt in einer Situation sind, dass man schon sagen muss, dass unsere Sicherheit in Europa in ein paar Tagen von ein paar 10.000 Swing-Wählern in Pennsylvania und Wisconsin abhängen. Und das ist keine Situation, mit der wir uns als Europäer zufrieden geben können. Also da muss viel passieren. Und das wird auch heißen, dass wir Risiken eingehen müssen. Und da werden wir auch über die Finanzierung, werden wir auch bei der Finanzierung einfach neue Wege gehen müssen, um dieses Land nach vorne zu bringen.
Vielen Dank für die Einordnung Ihrer Einschätzung. Moritz Schularek, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel.
Sehr gern.
Große Investitionen sind also notwendig, um den Reformstau aufzulösen. Und die Wirtschaft selbst, die sucht händeringend Fachkräfte. Sowohl in neuen Aufgabenfeldern, die beispielsweise mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, als auch in den guten alten Branchen wie der Gastronomie und dem Handwerk. Paradox erscheint es dabei, dass trotz Fachkräftemangels die Arbeitslosenzahlen leicht steigen. Wie das alles zusammenhängt, zeigt uns jetzt David Zajons.
Textilherstellung in Handarbeit, mitten in der Kölner Innenstadt. Die Produktion hat das Unternehmen zwar schon vor Jahrzehnten ins Ausland verlagert, Musterexemplare werden aber weiter in der Zentrale entwickelt und produziert. Arbeitskleidung vor allem für die Industrie, die aber steckt in der Krise.
Deutschland ist unser Hauptabsatzmarkt mit ca. 70%. Und wenn es der Industrie nicht gut geht, dann geht es uns auch nicht gut.
Arbeitslos dürfte hier auf absehbare Zeit dennoch niemand werden. Der Chef will seine 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten. Aus unternehmerischer Verantwortung, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen.
Was wir hier in unserem Betrieb wissen, aber was wir auch in der Wirtschaft im Allgemeinen wissen, ist, dass der Arbeitskräftemangel uns wesentlich länger beschäftigen wird als die aktuelle konjunkturelle Krise. Und Unternehmen müssen sich da gut vorbereiten und müssen sich überlegen, wie sie ihre Stammbelegschaft halten. Wenn sie nämlich einmal abgewandert ist, wird es unendlich schwer, sie wieder zurückzubekommen.
So denken viele Unternehmen. Die Arbeitslosenquote steigt auch deshalb trotz Konjunkturflaute nur leicht. Von 5,7% im vergangenen Oktober auf aktuell 6%. Im Jahr 2005 war sie fast doppelt so hoch, bei 11%. Dennoch, durch die Krise werden verstärkt Menschen arbeitslos. Und das nicht immer in den Branchen, in denen Personal gesucht wird.
Um eben diese Personen, die in Arbeitslosigkeit rutschen könnten, aufzufangen oder eben bestenfalls schnellstmöglich wieder in andere Beschäftigung zu bringen, werden Instrumente wie Fort-, Weiterbildung und Umschulung gerade in Zeiten der Krise eben eine wichtige Rolle einnehmen müssen.
Über den Dächern von Köln. Dachdecker waren in den vergangenen Jahren sehr gefragt. Die Auftragsbücher sind noch immer gut gefüllt. Die schlechte Baukonjunktur spüren sie aber auch hier. Für den Chef steht eines trotzdem fest.
Wenn sich jemand Gutes bei uns bewirbt, vermeintlich Gutes, werden wir immer die Chance geben, sich bei uns zu beweisen durch ein Probearbeiten oder ein paar Probearbeitstage. Und wenn der gut ist, wird er eingestellt, komme was wolle.
Denn der Fachkräftemangel ist weiterhin das große Problem im Handwerk. Den Dachdeckerbetrieb gibt es erst seit gut 3 Jahren. Er ist von 0 auf ca. 60 Mitarbeiter gewachsen und lockt Bewerber unter anderem damit, dass jeder zweite Freitag frei ist.
Die Chance ist jetzt da, gute Leute zu bekommen. Wenn sich die Konjunktur wandelt und wieder viel Arbeit da ist, dann werden die ganz schnell vom Markt auch wieder verschwinden.
Die Krise als Chance für Arbeitgeber. Klar ist aber auch, sollten die Probleme in der Industrie tatsächlich über mehrere Jahre andauern, dürfte es für einige Unternehmen zunehmend schwerer werden, ihre Mitarbeiter zu halten.
Ja, die Arbeitsmarktzahlen waren heute nicht die einzigen deutschen Wirtschaftsdaten, die veröffentlicht wurden. Weitere hat jetzt Julia Niharika für uns im Nachrichtenüberblick.
Genau, die Inflation ist überraschend kräftig gestiegen. Sie lag im Oktober bei 2,0%. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Dass die Preise in der Breite wieder stärker anziehen, war erwartet worden, doch nicht ganz in diesem Maße. Eine Rückkehr zur Hochinflation wird von Ökonomen dennoch nicht erwartet. Denn die Preise für Energie sind im Oktober erneut gesunken, um 5,5%. Und sie machen einen nicht unbeträchtlichen Teil der Lebenshaltungskosten aus. Dafür stiegen die Preise für Dienstleistungen und für Lebensmittel um 4 bzw. 2,3%. Bei den Dienstleistungen, zu denen Reisen oder Restaurantbesuche gehören, spielen höhere Personalkosten eine Rolle. Bei den Lebensmitteln ist es der Handel, der seine Preise laut einer Umfrage des IFO-Institutes auch in den kommenden Monaten eher erhöhen will.
Studierende haben nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts keinen Anspruch auf höheres BAföG. Geklagt hatte eine Studentin, die ihre Ausbildungsförderung für zu niedrig hielt. Das Gericht argumentierte, der Staat müsse zwar gleiche Bildungschancen sichern, habe aber Gestaltungsspielraum bei der Verteilung seiner begrenzten finanziellen Mittel. Das BSW in Thüringen um Landeschefin Wolf gerät zunehmend parteiintern unter Druck. Grund ist der Sondierungskompromiss mit CDU und SPD zur Außenpolitik, den die BSW-Co-Vorsitzende Mohamed Ali und der Europaabgeordnete De Masi kritisieren. Wolf wird vorgeworfen, sie habe bei Formulierungen zu Krieg, Frieden und dem russischen Angriff auf die Ukraine grundsätzliche Positionen aufgegeben. Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine haben tausende Migranten mit Ziel EU die Grenze zwischen Belarus und Polen überquert. Laut westlichen Sicherheitsbehörden wurden sie gezielt geschleust, ein Beispiel hybrider Kriegsführung durch Minsk und Moskau. Heute war Bundesinnenministerin Faeser an dieser Grenze am östlichen Rand der Europäischen Union. Polen hatte 2021 als erstes Land in der Region die Zahl der Beamten an der Grenze zu Belarus massiv erhöht und einen meterhohen Grenzzaun errichtet.
Er ist mehr als 5 Meter hoch und wird bewacht. Von mehreren tausend Soldaten, Grenzschutzbeamten und Polizisten. Der Grenzzaun, der Polen von Belarus trennt. Was Polen hier für die Sicherheit ganz Europas leiste, will der polnische Innenminister Siemoniak seiner deutschen Amtskollegin Faeser zeigen. Zusammen besuchen sie am Nachmittag den Zaun. Wir müssen heute mit der gesamten Stärke der EU, der NATO, diese Grenze schützen. Wenn sie sicher ist, dann wird die gesamte EU sicher sein. Immer noch überwinden Menschen illegal diesen Grenzzaun. Es handele sich um organisierte Gruppen von Männern, die bewusst von den Machthabern in Belarus und Russland hierher gebracht würden, so die polnischen Behörden, um die gesamte EU unter Druck zu setzen. Diese Menschen waren in der Vergangenheit häufig nach Deutschland weitergereist, weshalb die deutsche Innenministerin punktuelle Grenzkontrollen auch an der polnisch-deutschen Grenze angeordnet hatte. Ihr Appell heute an Polen:
Für uns ist auch wichtig, dass wir eine schnellstmögliche Umsetzung des gemeinsamen europäischen Asylsystems haben, weil das beispielsweise auch den Schutz dann der EU-Außengrenzen nochmal in der Verstärkung heißt. Und dann kann man auch auf die Binnengrenzkontrollen verzichten.
Ein Ende der Binnengrenzkontrollen, also der Kontrollen zwischen Polen und Deutschland, ist auch im Sinne des polnischen Innenministers. Doch der Weg dorthin führt für ihn über eine Verstärkung dieses Grenzzauns, auch mit finanziellen Mitteln der Bundesrepublik.
Israel setzt seine Offensive im Libanon fort. Die Luftangriffe konzentrierten sich auf die Provinzhauptstadt Baalbek. Laut libanesischem Gesundheitsministerium wurden 19 Menschen getötet. Die israelische Armee hatte dazu aufgerufen, die gesamte Stadt zu räumen. Daraufhin flüchteten mindestens 50.000 Einwohner. Baalbek gilt als Hochburg der islamistischen Hisbollah-Miliz. In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat sich Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach durchgesetzt. Das Team von Trainer Toppmöller gewann mit 2:1. Die weiteren Begegnungen mit Bundesliga-Beteiligung: Freiburg-Hamburger SV 2:1, Hertha Heidenheim 2:1 und Paderborn-Bremen 0:1 und gerade erst abgepfiffen Mainz-Bayern 0:4. In den restlichen Partien wird noch gespielt.
Bahnhofsviertel. Da kommen in den Großstädten wohl jedem von uns Bilder und Gerüche in den Sinn. Und das sind meist keine sauberen Straßen und frische Blumendüfte. Im Gegenteil. Dealer und Drogenkranke, Prostitution, Armut und Obdachlosigkeit werden immer sichtbarer. aufwendige Betreuungsangebote können die Situation oft nur noch schwer verbessern. Einer der problematischsten Orte ist das Bahnhofsviertel rund um einen wichtigen Knotenpunkt innerhalb Europas. Mein Kollege Franco Foraci hat mittendrin in Frankfurt am Main zwei Polizisten auf ihrer Streife im Bahnhofsviertel begleitet.
Dienst im Bahnhofsviertel. Die beiden Hauptkommissare Petkus und Schmidt sind seit heute Morgen 6 Uhr unterwegs.
Alles gut? Du wirst nass? Geh doch ins Nachtcafé.
Das Nachtcafé, ein Hilfeort für Drogensüchtige. Doch sie bleiben liegen. Seit 7 Jahren ist das hier schon ihr Dienstort, Revier abklappern. Eine 500.000 Pendler müssen hier täglich durch, wenn sie vom Hauptbahnhof in die Innenstadt wollen. Die Gegend berüchtigt. Drogenhandel, Raub. Mehr als 10.000 angezeigte Delikte allein 2023. Tendenz steigend.
Ah, ich glaube, der Scheiße, da klopft sogar ein Haftbefehl offen. Der mit den Locken.
Bei einer ihrer ersten Kontrollen finden sie verschiedene Drogen. Der Gesuchte wird gleich an Kollegen übergeben. Kranke, süchtige Dealer.
Wer sich hier aufhält um die Tageszeit und wenig zu tun hat, Leute anquatscht und so weiter, müssen wir davon ausgehen, dass es hier um BTM-Handel geht.
BTM, kurz für Betäubungsmittel, also Drogen. Fast überall riecht es nach Urin. Es sind nicht nur Junkies, die sich hier erleichtern, auch viele Betrunkene. Kommissar Schmidt wird da schon mal ungehalten.
So, wir machen mal zusammen was als erstes, okay? Verstehst du mich?
Nein.
Okay, aber du kannst gucken, oder? Deine Augen funktionieren, oder? Augen funktionieren. Guck mal. Toilette, 2 Stück. Oh. Und du pinkelst hier hin. Einmal den Ausweis. Ausweis. Passport.
Keine.
Sie finden das Dokument doch noch. Er bekommt eine 100-Euro-Strafe. Das Viertel verändert sich für sie seit einigen Jahren sichtbar. Die Droge Crack wird ein immer größeres Problem. Viele Süchtige kommen aus dem Umland extra hierher. Einer raucht seine Crackpfeife mitten auf der Kaiserstraße zwischen vielen Passanten.
Kaiserstraße, belebte Straße. Alle Leute kommen hier vorbei, ja, müssen außen rumlaufen, weil sie dastehen, die Pfeife im Mund haben und Crack konsumieren. Okay? Das ist eine Ordnungswidrigkeit in Frankfurt.
Crack ist vermischtes Kokain, das man rauchen kann. Bis zu 20 Euro kostet ein sogenannter Stein dafür und sie brauchen ständig Nachschub. Dauerhafte Nervosität, viel Aggression prägen die Stimmung im Viertel. Deshalb soll ein neues Hilfezentrum errichtet werden, speziell für Cracksüchtige, dringend nötig.
Das wäre unserer Meinung nach sehr sinnvoll, weil wir das ja miterleben, eben den Wandel weg vom Heroin hin zum Crack. Und dementsprechend der Konsum auf der Straße ja dadurch wieder zunimmt.
Weil es hier soziale und medizinische Hilfe gibt, scheinen immer mehr Süchtige hierher zu kommen. Was die beiden Polizisten hier jeden Tag sehen, beschäftigt sie. Vor allem, wenn es um Jugendliche geht, die eigenen Kinder sein könnten.
Man merkt auch leider hier viele Jugendliche, die vielleicht aus einem schwierigen Elternhaus kommen, die dann hier landen, die wir im ersten Dienst noch sehen, normal, versuchen noch ein Gespräch zu führen, kommen, ist das der richtige Weg. Die dann im nächsten Dienst, wenn wir 2 Tage frei hatten und wieder im Schichtrhythmus hier sind, schon das erste Mal mit glasigen Augen vor einem sitzen, weil man sieht, dass sie konsumiert haben. Und dann im Verfall der nächsten oder im Verlauf der nächsten 3 Wochen einfach ein super Verfall zu sehen ist, weil sie einfach durch diese Einstiegsdrogen ans Crack kommen, vielleicht die erste Spritze haben und dann hier aus diesem Viertel nie wieder wegkommen.
Die Polizeipräsenz ist hier in den vergangenen Jahren massiv erhöht worden. 30 Beamte laufen nun täglich durchs Bahnhofsviertel, so wie die Kommissare Schmidt und Petkus. Ihre Hoffnung, dass das Viertel bald nicht mehr von Drogen geprägt ist.
Generationen sind wohl mit dem Sparschwein im Kinderzimmer aufgewachsen. Zum Sparen erzogen sozusagen. Glaubt man der Statistik, scheinen die Deutschen besonders sparsam zu sein. Die Sparquote im vergangenen Jahr betrug 10,4% des Einkommens. In den USA beispielsweise war es im gleichen Zeitraum nur gut die Hälfte. Sind wir Deutsche besonders vorsichtig, keine Verschwender? Gehen wir etwas sorgsam mit dem Geld um? Manche nennen uns Deutsche einfach knauserig. Heute ist Weltspartag und zwar zum 100. Mal. Über das auf die hohe Kante legen, wenn man es sich leisten kann, und das Schwierigste beim Sparen, worauf man spart, das zeigen uns Tim Kukral und Joscha Bartlitz.
Schaffe, spare, heißle, baue.
Die schwäbische Hausfrau, deutschlandweit bekannt als Vorbild für Sparsamkeit. Vorbild für den Weltspartag war sie wohl nicht, der wurde vor 100 Jahren in Italien erfunden. Das Ziel, junge Menschen sollten lernen, wie man mit Geld umgeht. Früher war das ganz einfach, das Geld erst im Sparschwein sammeln, dann auf die Bank bringen. Und heute? Zum 100. Jahrestag des Weltspartags kommen nur noch ein paar Kinder in diese Sparkasse, um ihr Kleingeld auf ein Konto einzuzahlen. Worauf sparen Sie?
Vielleicht auf eine Spielkonsole?
Für ein Auto vielleicht. Das wird nicht reichen, wir brauchen noch viel mehr.
Recht hat er, dazu kommen noch eher dürftige Zinsen. Wie also spart man heute?
Boah, ich kenne mich da nicht aus. Wir vertrauen unserem Bankberater da, weil wir verwandt sind.
Finanzmanagement ist nicht so meine Sache. Kommt mir nicht aus dem Herzen raus. Liegt mir zu wenig dran.
Viele Erwachsene blicken nicht mehr durch. Damit Jugendliche im Wirrwarr von Zinsen und Krediten besser klarkommen, will sie ihnen helfen. Manuela Keib, von Beruf Bankmitarbeiterin, im Ehrenamt Geldlehrerin.
Hallo.
Keib engagiert sich für finanzielle Bildung, ist dafür heute in einer beruflichen Schule im hessischen Schlüchtern.
Herzlich willkommen zum neuen Unterrichtsfach Finanzielle Bildung für alle, Geldunterricht.
Solchen Unterricht haben die 16- bis 18-Jährigen vorher noch nie bekommen. Sie erwarten,
dass ich weiß, wie ich sparen soll oder auf meine späteren Ziele.
Zum Beispiel Zinsen, Kredite, all diese Wörter, die man eigentlich normalerweise nicht so mitbekommt im Schulleben.
Ich finde, so Sachen, die man halt mehr fürs Leben braucht, sind halt eher wichtiger. Aber das haben wir so nicht wirklich jetzt so hier in der Schule.
Manuela Keib will, dass sich das ändert.
Mein ganz großes Ziel wirklich, das Thema Geld, Geldunterricht fest in den Stundenplan zu integrieren und das wirklich als Ziel zu sehen, dass jeder aus der Schule kommt und kann gut mit seinen eigenen Finanzen klarkommen und gute Entscheidungen treffen.
Das ist heutzutage gar nicht so einfach. Schließlich gibt es unzählige Optionen.
Alles Mögliche. ETF, Aktien, ein bisschen spekulieren kann man auch mit Krypto.
Ich habe keine Fonds, da bin ich mir zu gefährlich. Festgeld.
Festgeldkonten gibt es schon lange. Oder noch einfacher, das Sparbuch. Da gab es früher deutlich mehr Zinsen.
Was kaufst du dir mal davon?
Wenn ich größer bin, Haus.
Schaffe, spare, heißle, baue.
Die Strategie der schwäbischen Hausfrau, für diese Sparer dürfte sie sich noch ausgezahlt haben.
Ja, und manchmal möchte man sich ja auch ein wenig gutes Wetter für miese Tage aufsparen. Sven, wie nötig hätten wir das denn gerade?
Ja, ich glaube, Helge, das haben wir ziemlich nötig, denn im Moment ist ja doch dieses Hochnebelgrau, die Einheitsfarbe Grau, ziemlich dominant. Hier und da bricht die Sonne durch. Wenn sie das morgen und auch in den nächsten Tagen tut, dann ist es noch mal einigermaßen mild, wobei die Temperaturen langsam zurückgehen. Das war die Kurzvariante unseres Wetters. Und jetzt möchte ich den Kreis noch mal zum Anfang schließen. Die schweren sintflutartigen Unwetter in Spanien noch mal kurz in Zahlen aufgreifen. Hier ist die Übersicht der Niederschläge in Spanien. Je roter, desto mehr ist gefallen. Und Chiva, das liegt knapp westlich von Valencia. Da gab es tatsächlich eben in diesen 8 Stunden 491 Liter Regenwasser auf den Quadratmeter. Eine unfassbare Menge. Damals bei der A-Flutkatastrophe waren es 100 bis 150, teils bis 200 in 24 Stunden. Also man sieht, das war unfassbar viel. Und wenn man Berlin-Dahlem als Vergleich heranzieht, die Jahressumme liegt bei 582 Liter. Also da kann man sich einfach mal die Größenordnung vorstellen. Und jetzt gucken wir noch mal kurz in die spanische Zukunft, indem wir aufsummieren, was in den nächsten Tagen noch fallen kann, gerade Richtung Extremadura und im Nordosten Spaniens rund um Barcelona bis Freitag noch mal 100 bis 200 Liter auf den Quadratmeter drin. Das sind gewaltige Mengen und bei uns ist alles viel ruhiger. Man sieht hier diese Nebelschichten, die uns in der Nacht vereinzelt mit ein bisschen Sprühregen, der möglich ist, und auch morgen Vormittag begleiten. Da ist es dann eher trocken und man sieht hier und da bricht das Ganze auf und dann ist das Wetter auch genüsslich schön, ansonsten eben grau. Und die Frühtemperaturen liegen meistens in einem Bereich zwischen 5 und 10 Grad. Alpenrand bei Aufklaren 3, auf Helgoland Wasserwärme der Nordsee 13. Morgen Nachmittag dann mit Sonnenschein im Markgräf Schäflerland und am Hochrhein bis 18, sonst im Dauernebel 10 oder 11 und alle anderen dazwischen. Und dann haben wir eine faire Verteilung, während man am Freitag im Norden ein paar Tropfen kriegt und im Süden eher die Sonne scheint, ist am Samstag alles genau umgekehrt. Dann allerdings vom Norden in etwas kühlere Luft, Helge.
Vielen Dank für diese Ausblicke, Sven. Und damit sind wir am Ende unserer Tagesthemen angekommen. Hier im Ersten folgt jetzt eine Dokumentation.
Ja, darin geht es um sexualisierte Gewalt gegen Kinder.
Morgen Abend haben wir neue Tagesthemen für Sie. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen restlichen Abend. Tschüss.
Tschüss.